Endlich leben. Oder auch endlich leben. Ja, beides hat miteinander zu tun. Weil wenn wir wissen, dass das Leben endlich ist, dann können wir auch endlich leben. Und über den Zusammenhang zwischen Tod und Leben reden wir in diesem Podcast. Wir treffen Leute, die sich mit Tod, Sterben und Trauer auskennen. Und fragen, wie gehen sie mit ihrer Endlichkeit um?
In dieser Folge von «Endlich leben» reden wir über Suizid. Wenn du selber gerade in einer Krise steckst oder Suizidgedanken kennst, dann möchte ich dich dazu ermutigen, dass du mit jemandem darüber redest und Hilfe holst. In den Shownotes habe ich ein paar Anlaufstellen verlinkt, auch solche, wo du dich ganz anonym kannst melden. Und du findest dort auch Hilfe für Hinterbliebene von Suizid, falls du jemanden in deinem Umfeld verloren hast. Ich bin Evelyn Gutknecht, schön bist du dabei. Heute rede ich mit dem Andreas Harder, oder Andi, wie er sich selber vorstellt. Er ist 62, verheiratet und hat erwachsene Kinder. Seit 38 Jahren ist er Polizist. Mittlerweile ist er ein sogenannter Finkenpolizist. So sagen Polizisten und Polizistinnen untereinander denen, die im Innendienst sind. Und er arbeitet auch nicht mehr so viel wie früher. Er ist teilpensioniert, arbeitet noch 60% und verbringt seine Freizeit mit Lesen, Lismen, Kochen und auch mal mit einem Bischittag. Ich habe Andi als einen gemögigen Typ kennengelernt. Einen, der gerne lacht, auch mal einen dummen Spruch macht und sich selber, glaube ich, nicht allzu ernst nimmt. Wenn man ihn so kennenlernt, würde man nicht denken, dass er schon ganz dunkle Zeiten erlebt hat. Vor 16 Jahren hat Janine, seine älteste Tochter, Suizid gemacht. Sie war knapp 20.
Also der Tod von unserer Tochter ist wie ein Einschnitt in der Zeit. Also es gibt das Vorher und das Nachher.
Der Andi erzählt, dass die Zeit nach ihrem Tod eine brutale und schlimme Zeit war, wo er nicht mehr erleben will. Er hat in all diesen Jahren aber gelernt, mit dem Schmerz umzugehen.
Wenn man irgendwie ein Körperteil wird verlieren, einen Arm oder ein Bein, das fehlt doch einfach. Mhm. Und das vermisst sich immer, auch wenn es in dem Sinn verheilt ist. Aber da gibt es ja auch so Phantomschmerzen oder so. Und da habe ich mir einmal das Gefühl, das ist schon noch da, aber es hat halt seinen Platz gefunden. Für mich ist es auch ein Stück weit, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, normal.
Der Verlust von seiner Tochter gehört zu seinem Leben. Manchmal tut es aber auch noch weh, erzählt er. Mich dünkt, Suizid ist in unserer Gesellschaft schon noch ein rechtes Tabuthema. Mich hat es darum Wunder genommen, wie das der Andi sieht. Wie sind die Leute in seinem Umfeld mit dem umgegangen? Über das reden wir dann noch. Und auch über seine Arbeit als Polizist, wo der Tod ja auch immer wieder ein Thema ist. Als erstes wollte ich vom Andi aber gerade wissen, wie das für ihn heute ist. Kann er gut über den Suizid von seiner Tochter reden?
Ich habe damals den Eindruck, für mich ist es fast weniger ein Problem als für den, der vis-à-vis ist oder der fragt. Du bist jetzt natürlich vorbereitet, das ist anders, aber bei anderen Leuten, manchmal sage ich auch gar nicht, wenn sie fragen, hast du Kind, sage ich, ja, die sind alle erwachsen, dann sage ich manchmal nicht, dass Janine die Älteste nicht mehr unter uns ist, weil ich weiss, dass das für die einen dann ja, recht schwierig wird. Manchmal nutze ich es, um so ein bisschen auf ein gutes Thema zu kommen oder ein tieferes Thema. Ja. Also für mich ist es halt ein Stück weit wie ins Leben integriert. Also das tut immer manchmal noch ein bisschen weh, aber es ist sicher nie mehr so wie ganz am Anfang.
Mhm. Eben, es ist ja doch jetzt auch schon einige Jahre her.
Jetzt ist 16 Jahre dann im April.
Mhm. Du hast gesagt, du hast es manchmal nicht gerade erwähnen. Hat es vor allem damit zu tun, dass du dein Gegenüber wie nicht willst, vor den Kopf stossen? Oder auch, du hast auch nicht immer Lust, um das zu erzählen. Und es ist ja doch auch etwas mega Persönliches und Tiefes, oder?
Ja, ich denke, es ist beides. Also einerseits denke ich, der andere wird jetzt vielleicht nicht gerade über die schwierigen Themen reden. Und andererseits, ich habe zwar nicht so Mühe, über Persönliches zu reden. Ich muss mehr manchmal schauen, dass ich nicht zu viel von mir erzähle, weil eigentlich geht es ja der andere nicht an. Man weiss manchmal nicht, was denn der mit den Informationen macht. Mhm. Aber es gibt auch ganz viele Leute, die auf einem zukommen, wenn sie wissen, dass man irgendwie mit so einem Thema anders dran ist. Also das habe ich schon viel erlebt. Oder man kommt dann irgendwie im Gespräch, kommt man mal auf das Thema und das gibt noch ein ganz anderes Gespräch. Mhm. Das finde ich auch spannend.
Jetzt gehen wir zuerst ein bisschen rein in deine Arbeit als Polizist. Du bist schon wie lange Polizist?
Jetzt bin ich im 38. Jahr. Genau, 1987 habe ich die Polizeischule gemacht, im Anfang Februar angefangen. Und habe da müssen unter den Pfäffikersee rumrennen, zu Abend im Dunkeln. Das weiss ich noch.
38. Jahr, ja Wahnsinn. Also so lange wie ich auf der Welt bin, bist du jetzt schon Polizist. ich denke, als Polizist, ja, kommst ja schon immer wieder oder bist immer wieder in Situationen reingekommen, wo es um Leben und Tod gegangen ist oder wo du gerufen worden bist, weil eben jemand gestorben ist, Unfall, vielleicht sogar Mord. Ja, weißt du, wie gross ist das Thema Tod in diesem Beruf?
Ja, das ist schon allgegenwärtig. Also nicht, dass man es Alltag damit zu tun hat, jetzt, wenn man auf einem, ich bin vor allem auf dem Polizeiposten gewesen, in der Region Winterthur. Ich habe eigentlich nie bei der Verkehrspolizei geschafft. Ich kann es natürlich auch. Unverhofft geht man an einen Unfall her und trifft dann jemanden im Sterben oder ist schon tot. Ich habe eigentlich immer mit Toten zu tun gehabt, die schon tot waren. Also, eben, das meiste ist natürlich die sogenannten außergewöhnlichen Todesfälle, wo einfach der Hausarzt gerufen wird und dann der Todesschein nicht will, oder nicht tut unterschreiben, weil die Situation unklar ist. Mhm. Aber es hat natürlich auch Gewaltverbrechen gegeben, wo wir haben ausrücken mussten, wo jemand tot war. Ja, so, ja.
Und wie ist das? Magst du dich so ein bisschen erinnern? Weißt, wie ist das Gefühl in einem, wenn man weiss, jetzt muss ich noch einmal zahnen, wo jemand gestorben ist, wo es vielleicht auch ein Bild, das man antrifft, nicht so schön ist?
Ja, das belastet wahrscheinlich schon. Ich habe das nie so in dem Moment nie so wahrgenommen. Man ist mit der ich habe immer gedacht, vergiss ich echt nicht. Ich bin später bei den Spuren sicher gewesen. Ui, habe ich echt alles. Weil alles, was man nicht hat, ist vorbei. Also man muss irgendwie so einen Tatort dann, wenn man dort ist, behandeln und bearbeiten. Ja, ich habe auch immer geholfen, die Toten dann umeinander. In der Regel hat man im Einsarger geholfen, die Toten nie zu lupfen oder manchmal sogar einkleiden. Oder, das hat mir nie irgendwie etwas gemacht.
Krass. Also finde ich jetzt noch erstaunlich. Oder ist das wie so, wirst du auch geschult und trainiert, damit es einem wie nicht zu nahe geht? Oder ist das einfach ein Typensache?
Also zu unserer Zeit nicht. Dort musst du es einfach machen. Ich habe aber einen Kollegen, der gesagt hat, wenn zum Beispiel ja, jemand vom Zug überfahren worden ist oder so, dass er dann gesagt hat, das kann ich nicht. Ich schreibe zwar den Rapport, aber ich kann nicht mitschaffen. Das hat man dann schon akzeptiert von jemandem. Mhm. Aber sonst hat man das einfach gemacht. Und mir hat das eigentlich ja, habe ich den Eindruck nicht so viel gemacht, aber im Nachhinein habe ich gleich den Eindruck gehabt, dass es belastet hat. Also, vor allem irgendwann habe ich das Blut nicht mehr für die Lieder. Es war ja an allen möglichen Orten dann an einem Tator gewesen. Manchmal war das kalt gewesen, ganze Mücken und irgendwie, ja, das habe ich irgendwann dann nicht mehr vertragen. Mhm. Einfach gesagt, ich putze einen Tator nicht mehr, weil es mir irgendwie einfach das Schmücken, so hat mir nie etwas gemacht.
Da gibt es ja auch extra einen Beruf, oder Tatortreiniger.
Ja, heute schon. Ah, ja, so einen Beruf gibt's, sind einfach Reinigungsinstitute, die sich auf das spezialisiert haben. Das gibt es nicht wie im Film, so der Tatortreiniger. Okay. Gibt's bei, also so viel ich weiß, gibt es das nicht. Ja. Aber es sind natürlich Reinigungsunternehmen, die sich auf das spezialisiert haben, mit entsprechender Kleidung und Ausrüstung und so. Ja. Mhm.
Ich nehme an, also hast du da als Polizisten amig auch, nehmen wir jetzt mal an, du bist noch einmal angekommen, eben jemand ist gestorben, außergewöhnlicher Todesfall, mit Angehörigen zu tun gehabt, die müssen informieren über einen Todesfall.
Ja, das hat es auch gegeben. Also das ist noch, als ich auf der Polizeistation auf dem Posten quasi war und man dann ausgerückt ist. Oder manchmal hat es auch, ist jemand an einem anderen Ort gestorben, aber die Angehörigen haben im eigenen Gebiet gewohnt. Dann hat man den Auftrag bekommen und hat jemand dann benachrichtigt. Und das ist, mich dunkt's fast belastender gewesen, als mit jemandem, also an einem Tatort oder an einem Ereignisort zu arbeiten, wo jemand tot war. Also jetzt für mein Empfinden. Mhm. Man weiss dann nie, wie die Leute reagieren, oder?
Was hast du da so erlebt? Hast du da Erinnerungen?
Ich kann nicht, ich hätte jetzt behauptet, dass meine Erinnerung eins oder zweimal, aber das ist nicht haften geblieben. Mhm. Also vieles habe ich einfach auch wieder vergessen. Einfach hinten oben und
ja. Jetzt haben wir schon ein bisschen gehört, deine Arbeit als Polizist. Jetzt gehen wir eher ins Persönliche rein, in den Verlust von deiner Tochter, der Janine. Wenn du vorher erzählt, eben jemandem so eine Nachricht überbringen, mega schwierig, oder? Und irgendwann bist du in dieser Rolle gewesen, wo die Nachricht überkommt. Nachricht, dass deine Tochter Suizid gemacht hat. Kannst du uns mit reinnehmen in den Tag, wo du das erfahren oder wo ihr als Familie das erfahren habt. Ich muss auch noch sagen, Janine war zu dem Zeitpunkt ja nicht in der Schweiz gewesen, sondern in England. Sprachaufenthalt. Schon auch nicht nahe bei euch in dem Sinn, ja?
Ja. Das habe ich gerade müssen irgendwie im Gedanken dort hergumpen. Zu dem 22. April 2009. Das war ein Donnerstag. Und, Ich hätte eigentlich einen Tag später auf London wollen, sie besuchen. Wir haben schon abgemacht, das Hotel war schon reserviert. Und dann, meine Frau und ich sind an dem Tag unterwegs gewesen mit der Tageskarte. Wir sind auf dem Rigi gewesen und dann auf der Rückfahrt von Luzern, Seetal, durchab Richtung Lenzburg irgendwie, haben wir ein SMS bekommen von unserer Tochter. Irgendwie in dem Sinn, dass sie irgendwie nicht mehr in dieser Welt will sein. Sie ging noch jemand anders hin. Und das war so komisch gewesen. Und nachher haben wir ein SMS von ihrem damaligen Freund bekommen, dass sie sie suchen auf dem Gelände, nicht wissen, wo sie ist. Und dann sind wir also schon recht, zum Glück sind wir miteinander unterwegs gewesen, haben wir einander ein bisschen ein bisschen miteinander schwätzen. Aber wir haben dann keine Informationen gehabt. Und wo wir dann zu Abend um 7 oder 8 Uhr ist ein Telefon von England gekommen, irgend auf Englisch, irgendeine Transportpolizei, irgendwie mit einem Bahnübergang, irgendein Unfall. Dann haben wir gedacht, ja, nur gut, ja, Unfall. Mhm. Wir nehmen jetzt ja auch den Rollstuhl wieder retour. Aber irgendwie haben wir ein ganz schlechtes Gefühl gehabt.
Also haben da schon Sorgen gemacht, haben probiert, sie erreichen dann auf das SMS aber.
Ja, stimmt, das haben wir natürlich. Gerade sofort zurückgerufen, und aber da ist nichts, das ist einfach, ich weiß gar nicht, ein Besitzzeichen oder nicht. Nein, einfach kein Empfang.
Mhm.
Genau.
Und weißt du, haben ihr wie vorher schon euch Sorgen gemacht um sie? Gewusst, der Janine geht es psychisch nicht gut, da ist irgendetwas im Busch. Ist das auch der Grund gewesen, warum du auf London gereist wärst, 2 Tage später? Oder ihr habt nicht ein schlechtes Gefühl gehabt?
Also ich überhaupt nicht, nein. Der Besuch ist wirklich, wir wären dann zu ihr auf Meldreth, das ist irgendwie in der Nähe von Cambridge, wo sie geschafft haben, in einem Kinderheim, dort wären wir dann her und sie hat mir alles gezeigt. Ich hätte auch dort, glaube ich, eine Nacht übernachten können, so irgendwie war der Plan. Meine Frau hat schon das Gefühl gehabt, es ging ihr nicht wahnsinnig gut oder sie hat einen Haufen Stress gehabt und so. Es war auch mal noch die Frage, ob sie echt schwanger sei von dem Freund oder nicht. Das hat sie, glaube ich, auch mega gestresst. Das war aber dann nicht der Fall. Nein, also ich habe den Eindruck, es sei alles gut.
Ja. Und dann eben spät am Abend ist dann die Nachricht gekommen, dass Janine tot ist.
Genau, wir sind dann geschlafen. Also ich weiß gar nicht, ob wir viel geschlafen haben, vermutlich nicht. Aber ich weiss, irgendwie in der Nacht hat es dann geläutet an der Tür. Und dann das ist der damalige Offizier von Winterthur gewesen. Er hat sich das eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, ob er Brandtour, also ausrücken gehabt, aber er hat sich das so ein bisschen, hat das immer so gemacht, wenn ein Angehöriger aus seinem Bezirk betroffen war vom Todesfall, ist immer selber mit. Und es ist noch ein anderer Kaderangehöriger, ist auch mitgekommen. Und die sind, ich weiß noch, wie wir dort am runden Tisch gehockt sind. Und ja, und dann war es wirklich klar.
Weißt du, jetzt gerade du als Polizist, hast du wie schon gewusst, ja, wenn 2 Polizisten kommen, können Leute mitten in der Nacht, dann.
Ja, das ist klar.
Dann ist keine Frage, oder?
Ja, das war keine Frage mehr. Ja.
Was sagen sie da, die Polizisten? Hast du die Sätze noch im Kopf?
Ja, ich glaube, für sie war es fast schwieriger gewesen als für uns. Also, weißt du, du hast ja vorher gefragt, wie das ist, wenn man so eine Benachrichtigung machen muss. Das ist für die sie bringen, viel schwieriger. Und ich jetzt den Eindruck als für uns.
Meinst du? Ja, ich weiß es
einfach
nicht.
Weil wir schon damit gerechnet haben, fast. Also aufgrund von dem, was man gehört hat. Klar glaubt man es wie zuerst nicht und hofft natürlich immer, dass es anders kommt, oder?
Mhm.
Und ich weiss nicht, das hat der Abteilungschef hat das mega, nicht spannend, aber interessant, oder hat einen, ich kann es nicht das richtige Wort, finde ich nicht. Wo dann wollte fragen, wie kommunizieren wir das innerhalb vom Bezirk von der Mannschaft? Und da hat meine Frau gesagt, ja, ganz klar, so wie es war, ein Suizid. Nicht irgendwie, ja, sie ist einfach aus dem Leben oder gestorben oder so, weil das gebe ich nur nachher Fragen. Und das hat ihn recht, das hat ihm auch noch Eindruck gemacht. Und das hat sich aber nachher auch bewährt, dass wir das so gemacht haben. Viele sind gar nicht gefragt, weil sie denken, ich will jetzt über das Thema nicht reden oder sie wollen nicht. Und andere sind sehr direkt gekommen und sagen, du, deine Tochter da, ja, wie ist das gewesen? Und dann habe ich alles können erzählen.
Okay.
Ja.
Aber magst du dich noch erinnern an den Moment, wo ihr am Tisch hockt? Also eben, du hast gesagt, ihr hättet ja irgendwie nach dem, dass ihr sie nicht erreicht habt und da die Bahnpolizei schon angerufen hat von England, habt ihr auf eine Art ein bisschen damit gerechnet, dass Janine tot ist, aber wenn sie dann hörst, Jemand sagt dir, deine Tochter ist tot, sie hat Suizid gemacht. Also weißt, ist dir da gerade der Boden unter den Füßen weg oder ist es ein Schock, den du einfach irgendwie gar nicht fassen
kannst? Ich würde jetzt einfach sagen, es war einfach schlimm gewesen, aber wie genau ich da gefühlt habe, das weiss ich nicht mehr. Das habe ich irgendwie vergessen, versteckt oder
irgendwo verschlossen.
Aber es ist auch ein Stück weit gut gewesen, hat man Gewissheit gehabt, weißt? Vorher bist du immer ja und hast immer irgendwie vermutet und gehofft und jetzt ist es einfach klar gewesen.
Mhm.
Und für uns ist ja von Anfang an klar, dass Janine im Himmel ist. Dass sie nicht irgendwie, weil das ist noch relativ gleich dann etwas sehr Positives gewesen.
Wieso ist schon das klar gewesen?
Weil sie ganz bewusst mit Gott und mit Jesus gelebt hat. Das ist für sie fast das Wichtigste gewesen. Sie ist, auch als sie im Gimmi war, ist sie eigentlich, sie ist immer für die anderen da gewesen. Und man hat immer ein bisschen müssen, wenn sie wieder zu viel für andere da war, sind ihre Noten runter, dann hat sie irgendwie wieder, ist sie wieder provisorisch gewesen, hat sie sich wieder am Riemen gerissen, nachher, sie hat auch noch Jungschi gemacht und noch sie,
für
sie
sind die Glaube anderen sehr, Menschen. Sehr wichtig gewesen.
Ja, richtig, genau, ja.
Und ist das auch etwas, wo euch, sag ich jetzt mal, gedreht hat oder Trost gegeben hat, der Gedanke, ja, sie ist bei Gott.
Ja, sehr, sehr. Also, ich habe zwar schon ein bisschen gehadert mit Gott, muss ich also sagen. Man geht ja dann alle so die Phase durch. Am Anfang ist man mal auf alle verrückt und auf Gott auch und versteht es nicht und sagt ihm es auch so. Aber grundsätzlich hat der Glaube für mich irgendwie nicht an Bedeutung verloren, hier in dieser Zeit, auch wenn es sacken schwierig war.
Aber wenn ich nachher unbedingt noch ein bisschen tiefer reingehe, weißt du auch so, hey, ja, wie machst du das in Sachen, wie machst du das mit Gott, wie gehst du da durch? Aber zuerst möchte ich noch mal ein bisschen dort bleiben, ihr habt das vernommen, nachher habt ihr das ja auch kommunizieren, also der Geschwister von der Janine, das hat ja alles, die ganze Familie betroffen und durchgeschüttelt. Ja, wie war das gewesen?
Ja, also ich glaube, die ersten paar Tage sind einfach brutal, brutal stressig und schlimm. Und klar, dann haben wir, ich glaube, also unsere Tochter Miriam, die Mittler, die ist am Abend heimgekommen vom Ausgang, echt, oder wo auch immer. Und wir haben mit ihr noch darüber geredet und sie hat es auch schon geahnt. Irgendwie hat sie, es war noch ganz speziell gewesen, ich bin ein paar Tage vorher mit ihr, haben wir so einen Sohn-Tochter-Vater-Tag gemacht. Und da haben wir am Morgen, beim Morgen, haben wir so ein Mindmap, also ich habe das erstellt, ich habe gesagt, sag mir mal, welche sind deine Freunde? Und dann haben wir die aufgeschrieben und nachher haben wir gesagt, habe ich dann gesagt, welche sind denn die besten Freunde? Die, wo du dich drauf könntest verlassen, wenn einmal etwas Schlimmes passiert oder irgendwie so. Und das haben wir dann irgendwie entsprechend farblich markiert und das ist mega spannend gewesen, dass das wie, sie hat dann auf das Netz natürlich wieder zurückgegriffen, also, genau. Und dann irgendwann haben wir die Eltern und den Prediger und, ja.
Musst alle informieren und musst es überall erzählen.
Und wir haben aber dann schon gleich gute Freunde gehabt, die gerade schon gekommen sind und uns geholfen haben mit dem Leben. Also, es war natürlich nicht am gleichen Tag, aber wir haben dann auch gewusst, wir müssen, glaube ich, einen Tag später sind wir dann schon auf England oder zwei Tage später. Und dort haben wir jemanden gehabt, der uns begleitet hat.
Mhm.
Der hat gerade frei genommen und das war mega gut gewesen.
Also ein Freund, der euch gestützt hat, für euch da war.
Der hat auch sehr gut Englisch können, hat die Gepflogenheiten dort gekannt, weil er dort auch geschafft hat. Und mit dem Konsulat oder mit der Botschaft haben wir auch sehr gut, die haben uns also auch sehr gut geholfen.
Eben, aber da musst du so viel organisieren, oder? Gerade wenn ein Todesfall auch noch in einem anderen Land ist.
Vieles haben wir sind hier bei Touring Club ET Schutz BF und die haben alles für uns organisiert, sogar die Flüge und irgendwie den Kontakt mit der Botschaft dann. Also, ich habe im Nachhinein das Gefühl, also, mit organisieren ist ja manchmal auch eine Hilfe, aber man ist dann irgendwie auch überfordert. Also, ich glaube, in dieser Zeit sind wir sehr gut unterstützt worden. Ja, also, diese Zeit will ich nicht mehr erleben. Und jetzt, wenn ich jetzt nochmal, das habe ich jetzt gar nicht mehr zurückgedacht. Aber das war wirklich eine krasse, brutale, schlimme Zeit, würde ich sagen.
Du bist einfach am Funktionieren am Anfang, oder?
Ja, wenn überhaupt, ja. Aber man überlebt es.
Ja. Was hast du für Erinnerungen an die Beerdigung, so?
Ja, es sind eigentlich gute Momente gewesen. Ich habe sie schon in England noch mal anschauen, dort, wo sie aufgebaren war. Dann da zur Winterthur haben sie dann auch alle ihre besten Freunde noch können. Sie ist dort auch noch mal aufgebaren, sie hat sie auch noch mal anschauen. Und dann ist für mich das eigentlich nicht mehr, das ist einfach wie ein notwendiger Schritt gewesen, dass man sie jetzt einfach noch beerdigt. Ja, das habe ich eigentlich nicht so als schlimm in Erinnerung. Am einen Tag haben wir die Beerdigung gehabt, mit den Eltern und Tanten und Cousins und so und den besten Freunden, wo wir dann am Grab gewesen sind. Und zwei Tage später haben wir dann so einen Abschiedsgottesdienst gemacht in der Freien Evangelischen Gemeinde Winterthur. Und da hat es ganz viele Leute auch von meinem Geschäft noch gehabt, die dort gekommen sind, die hat das auch recht betroffen und haben auch ihre Anteilnahme gezeigt. Und das hat mich auch, oder hat uns auch irgendwie noch getröstet.
Mhm. Also hast du das Gefühl gehabt, also das Netz rundherum, das hat gedreht, ja. Das Umfeld.
Ja.
Ist manchmal ja dann auch das Umfeld ja überfordert, oder? Gerade bei so einem jungen Todesfall, wenn es dann auch noch ein Suizid ist, kann ich mir vorstellen, wissen viele Leute ja nicht, was sagen wir jetzt da, wie gehen wir jetzt mit den Angehörigen um? Hast du das auch erlebt, vielleicht dann auch ein bisschen später, weißt, wenn die Beerdigung alles durch ist, dass die Leute ein bisschen überfordert sind oder nicht recht wissen, wie sie auf uns zugehen sollen?
Ja, es hat auch Leute, die den Kontakt vermieden haben. Oder die zu uns heimgekommen sind und mehr gebrüllt haben, als wir hätten wollen. Also die haben fast mir getröstet und nicht umgekehrt. Ja, aber mir geht es heute manchmal auch so, wenn jetzt jemand Angehörige, die jemanden verloren haben, weiss ich manchmal auch nicht, was sagen. Und dann sage ich halt, ich weiss gar nicht, was ich sagen soll. Und das ist manchmal fast besser als irgendwie so die Standardsätze. Das hat den Leuten gegeben und gesagt, ja, ihr habt ja noch zwei Kinder. Ja, super. Das ist jetzt kein Trost, oder?
Mhm. Das meinen so die Leute Sätze, ja nicht böse, aber ja. Man lässt es einfach raus und denkt vielleicht nachher auch, nein, was habe ich jetzt gesagt, oder? Ja.
Ja, wenn sie das denken, ich weiss es nicht. Das müsste man wirklich aus dem Vokabel streichen. Das sind so.
Hey, wie sind die Monate nachher weitergegangen? Also, ich nehme an, du bist nicht gerade wieder arbeiten, oder?
Ja, ich habe, glaube ich, auch gerade noch Ferien gehabt. Bin ich echt 10 Tage oder 14 Tage später wieder arbeiten? Also, das war auch noch gut gewesen. Wieder, weil das ist irgendwie so eine spezielle Situation. Und es gibt wie einen Tag, oder der Tod von unserer Tochter ist wie ein Einschnitt in der Zeit. Also es gibt das Vorher und das Nachher. Und das ist auch heute noch so. Dann sagen wir manchmal, ja, das ist noch vor der Schäne. Also Schäne war so der Übernahme, den wir ihr und Kollegen ihr gegeben haben.
Mhm.
Aber es war auch gut, wieder einen kleinen Alltag jetzt auch. Die waren sehr vorsichtig. Und eben, als ich später dann an Suizid ausrücken musste, haben dann der Kollege gerade geschaltet und gesagt, ja, willst du jetzt das wirklich? Willst du das wirklich? Und dann bin ich da schon in der Spurensicherung gewesen.
Mhm.
Und dann hat sich dann jemand anderer angeboten. Und ich bin dann einfach mit, um zu schauen, was es mit mir macht. Also fast ein bisschen wie ein Eigenversuch. Also,
und wie hat sich das dann, also hast du das geschafft?
Ja, ich hatte dann den Druck nicht gehabt, dass ich der verantwortlich gewesen bin. Und der Staatsanwalt, und die haben das alle gewusst, wir haben das offen kommuniziert.
Mhm.
Also ich glaube, ich habe schon viele Leute auch ein bisschen vor den Kopf gestossen mit meiner. Ich habe das halt einmal gerade erzählt. Und das hat mir gut getan. Ich habe gar nicht überlegt, was jetzt das im anderen alles auslöst. Oder dann habe ich mir einmal gedacht, ja, du, es ist jetzt einfach passiert, das leidet du nur ein bisschen mit. Also weißt du, es ist fast ein bisschen, ja, das ist eigentlich nicht unbedingt positiv, aber das hat mir da irgendwie einfach geholfen, um das verarbeiten, viel darüber zu reden.
Und sind ihr da unterschiedlich damit umgegangen in der Familie? Also deine Frau, ist ja manchmal auch eine Herausforderung, oder? Dass man eben unterschiedlich trauert. Der eine will viel darüber reden, der andere weniger. Der eine tut vielleicht überall Fotos aufhängen, der andere möglichst nicht. Sind ihr da ähnlich unterwegs gewesen?
Nein, das glaube ich nicht. Das ist vielleicht etwas, wo einfach da muss man sich wirklich den Platz lassen, als Partner oder auch als Freunde. Ich weiss auch nicht so recht, wie es das Kind gemacht hat. Die Tochter hat dann einmal später ein Tattoo machen lassen, wo irgendwie Bezug genommen hat auf das. Wir haben auch nicht so recht gewusst, wie Kind das wirklich verarbeitet. Das ist für sie mega schwierig gewesen. Und der Sohn ist da gerade in die Lehre gekommen. Das ist dann am Anfang auch noch recht problematisch gewesen, weil er ist jemand, der sehr empfindsam ist. Jetzt weiss ich nicht mehr. Auf was haben wir
wollen? Haben ihr unterschiedlich trauert?
Ah ja, so. Klar. Ich würde sagen, das ist bis heute so, aber es hat jeder seinen Freundeskreis gehabt. Wir haben zusammen Freunde gehabt, die uns unterstützt haben. Wir haben auch viele Leute gehabt, die für uns gebetet haben. Das haben wir gewusst und auch gespürt, wo da gewesen sind. Wir sind einmal noch in eine Eheseelsorge dann später. Eigentlich auf den Tod von der Tochter drauf ab. Und das ist eigentlich gut gewesen. Das wäre wahrscheinlich auch sonst nötig gewesen. Aber da ist es irgendwie, wie offenbar worden, dass man nicht einfach alles unter den Teppich wischen, was schwierig ist.
Dass man muss irgendwie das ansprechen. Du hast vorher das angesprochen mit den Kindern, wo du vielleicht auch nicht so gewusst hast, wie trauert sie jetzt. Ich stelle mir das noch schwierig vor, so als Vater. Weißt du, wo machst du dir dann vielleicht auch Sorgen, hey, wie packen das jetzt meine Kinder? Selber hast du aber ja auch die Überforderung, hast du das ja selber auch noch nie durchgemacht, so einen Verlust. Weißt du, so die Spannung von, hey, selber stark sein wollen vielleicht auch für Kinder, aber gleich musst du die Trauer durchgehen.
Ich mag mich gar nicht mehr so erinnern. Ich glaube, an dem habe ich gar nicht so rumgestudiert, dass ich jetzt auch noch so für Kinder... Natürlich haben wir im normalen Alltagsrahmen... Also es war ja immer wieder Gespräch gewesen. Das ist auch bis heute so. Also wir feiern dann auch ihren Geburtstag oder so oder auch ihren Todestag. Machen wir irgendwie zusammen etwas. Aber ich habe nicht den Anspruch gehabt, dass ich jetzt noch den Kindern auch noch irgendwie schauen müsste, dass die das auch noch richtig machen. Ich denke, die haben sehr viele gute Freunde um sich herum gehabt.
Hast du irgendein Ritual gehabt? Oder haben die irgendein Ritual gehabt? Du hast es angesprochen mit dem Geburtstag feiern. Ist das wie so ein Ritual? Oder hast du noch andere Sachen gehabt, wo du gemerkt hast, das hilft dir jetzt in der Trauer?
Ja, ich habe zum Beispiel, ich bin auch bei einer Frau Psychiater gewesen, weil ich nicht so recht gewusst habe. Ich habe hier auch noch gerade eine Chefposition übernommen im Geschäft. Und das hat mich völlig irgendwie, ich bin wie an einem grossen Wegweiser oder wie sagen wir, Kreuzung stand. Ich habe nicht gewusst, geht es jetzt da durch oder da durch. Die Arbeit hat mir nicht so gefallen, aber ich habe nicht gewusst, liegt jetzt das an dieser neuen Position oder liegt es am Verarbeiten vom Tod von der Janine. Und dort habe ich gelernt, dass ich so Gegenstände von der Janine wieder eine neue Funktion gebe. Also zum Beispiel eine Tasse habe ich heute noch im Gebrauch. Und ich weiss, das ist der Janine ihre Tasse. Sie sieht zwar jetzt nicht mehr so schön aus und irgendwann ist sie vermutlich kaputt, aber dann hat sie ihre Funktion irgendwie geleistet. Oder ein Badtuch habe ich von ihr, wo sie in England hatte und wir das Zimmer ja dann räumen mussten. Ich weiss noch, wo wir das zusammengelegt haben und das ist heute noch ein Badtuch. Und wenn ich das für ihn nehme, weiss ich, das ist der Janine ihr Badtuch gewesen. So Sachen haben jetzt mir persönlich eigentlich gut geholfen. Also wie einem Gegenstand eine andere Bedeutung und nicht nur als Trauergegenstand brauchen, wo man sich negativ erinnert, sondern den wie im Alltag einbauen.
Hast du dich durch das dann auch wieder ein bisschen näher fühlen können? Janine näher fühlen oder einfach eine schöne Erinnerung können haben? Oder?
Ja, ich weiss, ich bin am Anfang viel aufs Grab und habe mit ihr geschwätzt. Also das ist ja doof, aber das macht man einfach. Es ist auch für mich normal gewesen. Ich bin dann manchmal sogar zur Nacht, wenn es dunkel war, da war ja dann niemand drum gewesen. Dann, ja.
Dass du deine Ruhe hast oder dass dich niemand sieht.
Ja, genau, klar. Und das hat es nachts eigentlich sonst keine Leute vom Frieden. Man würde es ja hören, wenn einer übers Kies zu laufen kommt. Also das hat mir irgendwie noch geholfen.
Jetzt, wenn jemand einen Suizid macht, habe ich das Gefühl, das ist irgendwie so ein Tabu. Die Leute sind irgendwie dann schockiert und man redet nicht so gern darüber. Wie hast du das erlebt? Also du hast darüber geredet, aber weißt du, so rundum, hast du das Gefühl, ist es etwas anderes, dass deine Tochter einen Suizid gemacht hat, als wenn sie auf natürliche Art gestorben wäre? Für die Leute?
Ja, es wäre sicher einfacher für die Leute. Aber das war mir ehrlich gesagt wurscht gewesen. Ich konnte es ja auch nicht beeinflussen. Und das ist, das hat mich jetzt eigentlich nicht so bekümmert, was die anderen gedacht haben.
Aber hast du das Gefühl, Suizid an sich, das Thema, ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft?
Ja, das denke ich. Und vor allem, ich sage jetzt unter den extremeren Christen sowieso. Also da hat man ja ganz früher, hat man ja die wo sich das Leben genommen haben, noch aussen am Friedhof beerdigt, oder? Weil das irgendwie eine Schande war. Aber Ich meine, wenn Jesus kann Sünden vergeben, kann er auch die vergeben. Also das war jetzt für mich nie so ein Problem gewesen. Aber es ist natürlich, man fragt sich dann manchmal, was habe ich? Oder weißt, man studiert, dann hätte ich etwas machen können, damit das nicht passiert wäre. Also so ein bisschen Schuldfragen.
Ist das ein grosses Thema gewesen? Oder immer
mehr
noch?
Bei meiner, nein, nicht mehr. Es ist sicher, für mich ist es nicht so gross gewesen, weil ich immer gedacht, ja, ich wäre ja über. Aber für meine Frau ist es schon ein Thema gewesen, weil sie hat das Gefühl gehabt, sie hätte es eigentlich irgendwie wie müssen spüren, dass sie überfordert ist, dass sie vielleicht ein Burnout gehabt hat oder so.
Wie geht man mit so Fragen um? Also weißt, das kann dir niemand beantworten, das kann dir niemand das wegnehmen.
Also, einerseits sind sicher auch seelsorgerliche Gespräche oder Gespräche mit guten Freunden, mit Leuten, die selber so etwas erlebt haben. Mit Büchern, wir haben ganz viele Bücher nachher zu dem Thema gelesen. Irgendwie, ich weiss den Titel nicht mehr, es ist ein orange Kniband von einem Bub, wo irgendwie während einer ganz schweren Krankheit im Himmel ist, ein paar Tage. Von einem anderen, ein Pastor, der bei einem Verkehrsunfall so eine Nahtoderfahrung hat, auch im Himmel war. Und dann haben wir immer gedacht, wow, Janine ist jetzt dort. Ich kann nicht nur einschauen von der Tür her und ein bisschen schöne Farben schauen und Musik hören, sondern die ist jetzt wirklich im Himmel bei Jesus und bei allen anderen, die wir kennen. Und das hat schon, das ist eigentlich sehr tröstlich, immer noch für uns. Und ich freue mich mega auf den Himmel, wenn ich sie wieder sehe.
Das ist etwas, was du schon vor Augen hast. So,
hey. Ja, ich plange eigentlich dem noch recht entgegen und muss immer sagen, ja nein, jetzt bin ich noch da, jetzt mache ich da auch noch etwas. Ich warte nicht nur, bis ich auch im Himmel bin.
Mhm. Ist das am Anfang noch grösser gewesen, so der Wunsch selber jetzt auch nicht mehr müssen leiden da und können im Himmel sein?
Das kann ich nicht sagen. Ich habe das Gefühl, seitdem ist es viel bewusster, dass ich über das nachdenke oder auch mit anderen über das rede. Dass es eben nicht nur das Jetzt und das Geschäft und das Geld und so, das ist mir da ziemlich klar geworden. Das hat wie durch den Bruch in dieser Zeit und in unserem Leben das wie eine andere Optik gegeben.
Mhm. Also das Leben wie bedeutsamer oder das Bewusstsein, wie grösser das Leben eben endlich ist.
Ja, und auch die Beziehung. Ich meine, es ist nicht so, dass ich jetzt denke, ui, ich muss mich jetzt verabschieden. Ich sehe dann meine Frau vielleicht nicht mehr oder meine Kinder. Aber dass man es vielleicht einfach bewusst geniesst. Jetzt sind meine Kinder da oder ich nehme mir Zeit für das und alles andere kommt dann nachher wieder. Auch wenn jetzt das länger geht oder so. Das denkt mir, klar, jetzt bin ich auch älter als du. Es hat auch mit dem Älterwerden zu tun, dass man sich mehr mit dem beschäftigt. Aber der Tod hat sicher auch da etwas bewirkt, dass das Leben anders anschauen, wertvoller.
Mhm.
Also nicht jeder Sekunde. Also
logisch, wir sind immer noch Menschen, oder?
Genau. Einmal ungeduldig und sehr, sehr normal.
Ja. Und gleich hast du irgendwo eben den Bruch mal erlebt. Du hast erlebt, wie es ist, wenn das Leben von einer Sekunde auf die andere einfach anders ist. Es gibt, du hast vorher mal erwähnt, das habe ich noch schön gefunden, es gibt das Vorher und das Nachher, oder? Das Leben vorher, vor dem Tod von der Janine und das Leben nachher. Was würdest du denn sagen, wie hat dich persönlich jetzt, dich als Andi, den Tod von der Janine verändert? Hat er dich verändert?
Ja, auf jeden Fall. Ich kann es auch massiv sagen. Also da, man wünscht sich das ja nicht, man will das nicht. Wenn ich es könnte abschalten, würde ich es machen. Aber es hat auch, ich sage jetzt mal, positive Auswirkungen durch das. Eben, mein Glaube hat sich verändert. Auch mein Vertrauen zu Gott, dass ich weiss, dass er keinen Fehler macht, obwohl ich es immer noch nicht verstehe, wieso das passiert ist. Ja.
Wie bist du dann dort hingekommen? Also, ich würde das vorher schon mal angetönt, du bist ja schon auch verrückt gewesen auf Gott. Hast du irgendwie hast ihm einfach gesagt, was du denkst und ihm alle Schande gesagt? Oder weißt, wie bist du dort hingekommen, dass du jetzt sagst, du hast mehr Vertrauen sogar in Gott und es hat deinen Glauben positiv verändert? Es hätte ja auch das Gegenteil passieren können, dass du sagst, ich weiss was, Gott, dir wollte ich gerade gar nichts mehr am Hut haben.
Ja, aber was hätte ich denn sonst gehabt? Ich hätte ja eigentlich alles von Bord geworfen, was mir überhaupt Halt und Sinn. Und dann hätte ich müssen sagen, ja, dann ist Johnny auch nicht im Himmel. Also das ist irgendwie nicht aufgegangen. Ich habe auch mit Jesus geredet, weil auf ihn bin ich nicht verrückt, aber auf den himmlischen Vater, dort habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das ist also als Vater versagt, wenn du so etwas einfach zulässt. Aber dann habe ich mal irgendein Buch gelesen, wo man den Satz hängen bleibt, dass Gott eigentlich ein Verhinderer ist. Also, wenn Gott ja immer alles wird verhindern, würde ja das Leben vielleicht gar nicht so stattfinden. Also, es passiert ganz viel und wir sehen ja auch wenig. Oder manchmal gar nicht. Nur ein Bruchteil, wo wir beobachten und analysieren, haben das Gefühl, jetzt ist es so. Aber es ist in Tat und Wahrheit möglicherweise ganz anders. Mhm. Also, ich habe einen guten Freund, der hat auch noch viel gemusiget und hat irgendwie gesagt, er hätte wie so ein Bild von dieser Zeit, wo Janine auf dem Weg war, um sich das Leben zu nehmen, dass Gott, Jesus mit ihr mitgelaufen ist auf dem schweren Weg und sie begleitet hat. Also das hat mich irgendwie auch noch sehr tröstet, dass das Gott nicht gesehen hat. Er war in dieser Situation dabei gewesen. Mhm. Aber alle, die rumfragen, die haben auch heute noch keine Antwort.
Machen nicht viel Sinn. Du sagst eben, der Gedanke, dass Gott bei der Janine war, ist tröstend. Hast denn du auch erlebt, oder ihr als Familie, dass Gott auch bei euch war nachher?
Du meinst, dass
er euch getragen gefühlt haben, weißt du? Oder dass er, das kannst du sagen, mal, dass Gott hat da geholfen, das durchzustehen, oder?
Ganz sicher, aber es kommt mir jetzt nicht gerade etwas in den Sinn. Mhm. Ich müsste wahrscheinlich meine Tagebücher. Ich habe wirklich ab dem Moment Tagebuch geschrieben. Ich weiss noch, wo wir im Flieger waren, nach England, habe ich angefangen zu schreiben. Und das habe ich bereue, dass ich das früher nicht gemacht habe, vorher.
Was hast du denn da einfach deine Gefühle aufgeschrieben, oder?
Ja, meine Gefühle, was ich jetzt gerade mache. Ich habe auch Gespräche mit der Janine aufgeschrieben. Also, wenn ich mit ihr würde reden, einen Brief an sie geschrieben. Ich weiss auch, dass ich noch viel geträumt habe von der Janine. Das ist heute eigentlich nicht mehr so viel vor, aber es kommt immer noch vor. Und das schreibe ich dann auch auf, einfach um das nachzulesen.
Das ist aber heilsam für dich?
Ja, ich finde es, ja. Mhm. Aber so also ganz bewusst im Alltag, dass wir Gott anders erlebt hätten. Er hat uns einfach durchgetragen. Und Menschen haben über eine ganz lange Zeit haben sie wirklich mit uns da und irgendwie etwas organisiert und haben gesagt, komm, wir laden dich ein als Geburtstagsfest. Und ich weiss noch, wo ich das erste Mal, das ist vielleicht 3 Monate später, an einer Hochzeit war von einer ganz guten Freundin, die geheiratet hat. Und das hat mir recht geschliessen. Also einerseits war es schön gewesen, an einer Hochzeit teilzunehmen, aber irgendwie auch die Braut hat dann einen Moment brüllt, weil sie genau gewusst hat oder gespürt hat, dass sie mir abgeht. Dann habe ich mir gedacht, jetzt hätte ich unsere Tochter auch können heiraten können. Das ist jetzt einfach alles vorbei. Also ich weiss auch, die Weihnachten haben seitdem eigentlich nicht mehr so eine Bedeutung. Das ist irgendwie, sie ist im 2008 ist sie noch bei uns an der Weihnacht gewesen. Ihrem Freund ist auch noch gekommen. Und das ist die letzte Weihnacht gewesen, wo man so als Familien und so erlebt. Und nachher hat es nie mehr so eine, ich finde, so eine schöne Familie wie Weihnachten. Für mich hat Weihnachten nicht mehr die Bedeutung.
Einfach, weil jemand fehlt.
Ja, es ist wie etwas kaputt gegangen, das bis heute nicht geflickt ist, oder?
Mm. Wo man ja auch nicht flicken kann. Also,
nein.
Den Platz kannst du wie nicht ersetzen. Und gleich, weißt du, wenn du jetzt so sagst, eben die ersten Monate, Wochen, Monate, vielleicht ein Jahr, sind ja einfach schlimm gewesen. Du sagst, du wirst es nie mehr erleben, so etwas Schreckliches. Trauer, die verändert sich ja. Also, wie würdest du es heute bezeichnen?
Ich sage, es ist wie eine Spirale. Die ist, am Anfang ist sie ganz eng und die wird immer weiter. Und wenn sie so eng ist, dann tut es einfach auch viel mehr weh. Es ist schon, der Schmerz ist viel spitzer. Ich habe nämlich im Bus Frauen gesehen, Junge, die der Janine gleichen, haben immer müssen brüllen, weil ich einfach gedacht habe, ja, das könnte jetzt Janine. Oder ich habe so gedacht, ja, es ist sie vielleicht. Also ich habe schon gewusst, dass es sie nicht ist. Aber das passiert heute weniger. Also es wird wirklich, die Spirale wird weiter und weiter. Aber es ist gleich noch eine Wunde oder, sagen wir, eine Verletzung. Das ist, wenn man irgendwie ein Körperteil wird verlieren, einen Arm oder ein Bein, das fehlt doch einfach. Mhm. Und das vermisst sich immer, auch wenn es in dem Sinn verheilt ist. Aber da gibt's ja auch so Phantomschmerzen oder so. Und da habe ich mir einmal das Gefühl, das ist schon noch da, aber es hat halt seinen Platz gefunden. Für mich ist es auch ein Stück weit, ja, Anführungs- und Schlusszeichen, normal.
Und gibst du dem dann wie einen speziellen Platz oder Raum? Weißt du, wenn du spürst, jetzt geht es weh oder jetzt erinnert dich etwas an Janine, das irgendetwas gerade schnell auslöst, gibst du dem Raum oder du musst eher sagen, jetzt tue ich es auf die Seite? Oder ist das je nach Tagesform abhängig?
Ja, es ist vielleicht schon nach Tagesform, aber ich gebe dem auch so weit. Ich meine, wenn ich jetzt im Bus ein paar Tränen habe, das ist ja, ich tue das nicht im Bus verkünden, das ist, ja. Aber es ist nicht mehr so, dass ich dann stundenlang an dem nachhänge und mich das irgendwie würde runterziehen oder so. Dann denke ich gerade wieder, ah, Janine ist ja am Himmel, die käme gar nicht mehr retten. Das wäre für Fans nicht mehr lustig in dieser Welt da, oder? Und das, ja.
Was tröstet dann?
Manchmal studiere ich schon noch, wie wäre sie jetzt? Jetzt wäre sie 36. Was hat sie jetzt für ein Leben? Hat sie eine Familie? Wäre sie, ja, was auch immer. Aber das Bild verblasst sich halt immer noch, das Bild, das sie hier mit fast 20 hatte. Und das kann man nicht in dem Sinn verändern, oder?
Mhm. Jetzt hören uns vielleicht Leute zu, die Gleiches erlebt haben, die auch jemanden durch Suizid verloren haben. Ob es das ein Kind ist, ein älterer Teil, ein guter Freund. Was wirst du sagen? Was wirst du diesen Leuten jetzt sagen? Du hast jetzt 16 Jahre, bist jetzt quasi drüber über den Verlust, hast ganz viel Trauerarbeit können leisten. Was wirst du jemandem sagen, der jetzt da noch frischer in der Trauer drin ist?
Ich würde jetzt, kommt mir spontan in den Sinn, einfach Tag für Tag nehmen. Kontakt nutzen, den man hat, und zwar eben die Guten. Es gibt eben ganz viel, da sieht man ja ein bisschen, in so einer Zeit, wer wirklich die guten Freunde sind. Und einfach offen kommunizieren. Wenn ich heute nicht mag mit Leuten unterwegs sein, dann bleibe ich daheim. Und wir haben auch Leute, die sind einfach zu uns gekommen, sind einfach bei uns gewesen, ohne zu schwätzen. Einfach damit gewusst, wir sind nicht allein.
Mhm. Aber es ist schon irgendwie, sich Leute suchen.
Ja, ich denke. Vielleicht Seelsorge, vielleicht, es gibt ja sehr viele so Selbsthilfegruppen. Wir haben jetzt aber nie selber so eine Selbsthilfegruppe besucht. Die Idee wäre mal noch gewesen, dass man mit anderen Beteiligten zusammensitzen würde, die auch so etwas erlebt haben. Aber das hat man irgendwie, das hat sich nicht ergeben. Wir haben auch nicht so Lust gehabt. Also, da muss man, glaube ich, einfach das machen, wo man den Eindruck hat, das hilft mir jetzt.
Mhm. Jetzt, was ich bei dir so krass finde, Andi, weißt du, ich kenne dich jetzt noch nicht lange, erst so seit einer Stunde. Wenn ich dich jetzt so erlebe, du wirkst auf mich überhaupt nicht verbittert, sondern immer noch irgendwo lebensfroh, wenn du so erzählst, was du gerne machst und so. Du bist immer noch da im Leben. Hätte ja auch anders können sein. Du könntest jetzt ein verbitterter Mann sein, der den Tod von dieser Tochter nicht verkraftet hat. Was würdest du sagen? Bist du verbittert?
Nein.
Ja?
Nein, das bin ich nicht.
Warum nicht?
Vielleicht auch, ich habe auch meiner Tochter vergeben. Oder mir selber. Wir haben schon mal geredet, wo habe ich vielleicht Schuld gehabt, was habe ich falsch gemacht. Ich habe auch ein Stück, wie ich weiß nicht, wie man das sagen kann, Gott vergeben. Also das, was ich einfach nicht verstehe, habe ich können wie ablegen. Und das Vertrauen ist eigentlich stärker geworden in den himmlischen Vater und Jesus. Und eben, ich freue mich auf die Zukunft, wenn ich Janine dann wieder sehe, weil ich weiss, ich komme nach meinem Tod auch dorthin. Ich bin vielleicht überhaupt nicht ein Mensch. Also die, die mich natürlich gut kennen, wissen, ich bin einer, der auch viel kann ausrufen und kritisieren und Schlechte sehen. Das ist vielleicht auch noch ein bisschen eine Berufskrankheit, dass man immer sieht, was nicht gut ist. Aber so grundsätzlich würde ich jetzt sagen, bin ich nicht ein verbitterter Mensch.
Du hast das mit dem Vergehen angesprochen. Das finde ich mega einen starken Punkt. Aber stelle ich mir auch so schwierig vor. Also sich selber vergeben, den Janine vergeben, also kannst du noch etwas zu dem erzählen, der Janine vergeben? Was steckt da dahinter?
Ja, einerseits auch, sie hat das ab dem Tag noch eine Schweizer Freundin auf Besuch gehabt. Wieso hat sie dann deren nichts gesagt? Wieso hat sie sich nicht an die Leitung von dem Kinderheim gewendet? Aber sie war halt jemand, der wahrscheinlich eher brav war und denkt, dass sie müsse ihre Arbeit machen. Warum hat sie nicht um Hilfe Betten, also wieso hat sie das bis am Schluss durchgezogen? Das ist schon etwas gewesen, was ich ehrlich gesagt in ihrem Vorwurf gemacht habe eigentlich. Das ist sicher ein Punkt. Also es geht mehr um das, dass sie einfach so aus dem Leben gegangen ist.
Und wie hast du ihr das vergeben? Ist das eine Entscheidung?
Das war eine Entscheidung, genau. Ich mag mich aber nicht mehr erinnern, wenn ich das wirklich bewusst ausgesprochen habe. Das habe ich vermutlich auch mehr als einmal gemacht.
Mhm.
Ich war mal in einer Seelsorge, wo ich ganz viel haben müssen vergeben. Da habe ich mir einfach gedacht, warum muss ich jetzt denen allen vergeben? Da ist es auch ein bisschen um Vergangenheitsverarbeitung gegangen. Und das ist mir einfach das erste Mal, habe ich recht Mühe mit dem. Und dann habe ich gemerkt, was das für eine Befreiung ist, wenn man vielleicht seine Ahnen oder was auch immer, was dann da vorgekommen ist, wenn man denen vergeben kann und denen Vergebung zusprechen. Das ist mega befreiend, das hätte ich vorher auch nicht gewusst. Jetzt weiss ich das, aber am Anfang dachte ich, die müssten eigentlich mir vergeben. Aber das geht jetzt da bei der Janine Geng ja das auch nicht. Also sie kann mir in dem Sinn nicht vergeben, also liegt es an mir. Und das finde ich schon noch ein wichtiger Punkt gewesen.
Aber das ist eben in dem Fall etwas, wo man nicht muss fühlen im Sinn von, ja, ich fühle mich jetzt danach zu vergeben, sondern wo du würdest sagen, du hast das müssen entscheiden und aussprechen.
Ja, und dann die Wirkung erst nachher erleben. Ja, das Gefühl kommt dann erst nachher, weil es befreiend ist und weil es einem auch freisetzt und vielleicht wahrscheinlich auch die Bitterkeit nicht. Die hat es vielleicht schon auch ein Stückchen gegeben, aber die ist nicht mehr da.
Ich habe es mega inspirierend gefunden, Andi. Mega schön, mit dir über das zu reden. Danke vielmals für deine Ehrlichkeit. Jan, ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin alles Gute und dass du jetzt auch den Teilruhestand kannst geniessen, die Zeit, die du hast mit deiner Familie und mit dir selber kannst geniessen. Danke, dass du da gewesen bist.
Ja, merci vielmals, dir auch.
Findest du die Folge für dich und für andere hilfreich und interessant, dann darfst du sie sehr gerne weiterempfehlen. Und wir freuen uns auch sehr über deine finanzielle Unterstützung. RF Media, die diesen Podcast produziert, lebt von Spenden. Wenn du einen Batzen geben willst, dann geht das am besten über den Link in den Shownotes. Danke vielmals. Ich freue mich, wenn du auch in 2 Wochen wieder mit dabei bist. Ich bin Evelyn Gutknecht. Hab's gut.
Endlich Leben, ein Podcast von RF Media Schweiz. Mehr auf rfmedien.ch/podcast.